Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV hier in der Bar 1042 im Parkhotel Heilbronn. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer 61. Sendung. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast haben, der viel zu erzählen hat, vielleicht auch von einer Materie, mit der man sich gar nicht so oft beschäftigt, aber wo es spannende Geschichten zu erzählen gibt. Herzlich willkommen, Agnes Aderholt, Präsidentin am Landgericht Heilbronn.
Ich freue mich.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Talk. Die einfachste Frage zu Beginn, wenn Sie Ihren Job beschreiben müssten in einem Satz. Was macht eine Präsidentin am Landgericht?
Sie gibt der Justiz ein Gesicht und sie organisiert.
Und sie organisiert. Und Sie haben jede Menge zu organisieren. Werden Sie eigentlich, wie werden Sie angesprochen, Frau Präsidentin? Oder gibt es da so strenge Regeln? Oder?
Es gibt keine Regeln. Also ich höre auf Frau Präsidentin, ich höre aber auch auf Frau Aderholt.
Ah, okay,
Frau
okay.
Aderholt ist mir lieber.
Gut, weil das muss man bei Chefärzten oder so muss man immer aufpassen, wie man die genau anspricht. Also dann haben wir das gemacht. Ja, es gibt viele Themen zu besprechen und Sie werden natürlich immer informiert im Newsletter aus der Chefredaktion. Den können Sie unter der eingegebenen Anschrift abonnieren und natürlich gibt es unsere Sendung wie immer auch als Podcast auf den gängigen Podcast-Formaten. Daher auch herzlich willkommen all diejenigen, die das heutige Gespräch sich anhören. Wir wollen natürlich keine juristische Vorlesung machen, aber ein bisschen erklären, was so abläuft am Gericht. Wie sieht denn ein ganz normaler Arbeitstag bei Ihnen aus?
Ein ganz normaler Arbeitstag von mir? Also ich komme im Zug von Stuttgart, hoffe die Bahn ist pünktlich, dann gucke ich erstmal meine E-Mails an, wenn ich meinen Rechner angeschlossen habe. Und im Zweifelsfall steht mir dann schon einer auf der Bude, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und ganz vieles läuft dann einfach so, dass ich es nicht planen kann.
Wenn man so die Prozesse sieht, und wir merken das ja auch, wie groß das Interesse ist, selbst wenn Sie natürlich ja nicht Richterin sind, sitzen Sie auch mal mit drin und hören sich.
Ich bin Richterin.
Ja, ja, aber wenn Sie, ob das so, ja auch
wenn
mal,
Sie nicht,
wenn Sie nicht aktiv als Richterin tätig sind, sitzen Sie dann mal auch mit drin und hören zu oder hat man da gar keine Zeit dazu?
Also bei den jungen Richtern und bei den natürlich auch bei den erfahrenen Richtern, wenn sie eine dienstliche Beurteilung von mir bekommen, dann schaue ich mir auch Sitzungen an. Also sonst aus reiner Neugierde, das habe ich mir noch nicht gestattet.
Okay. Wir haben ja unglaublich viele Fälle, wenn man sich das mal anschaut in Heilbronn. Manchmal auch wird man mit brutalen Fakten konfrontiert. Nimmt man das mit nach Hause? Kann man da abschalten?
Also ich frage, es sind ja vor allen Dingen die Strafrichter, die davon betroffen sind, frage ich auch immer mal wieder, wie geht's euch damit? Mir wird gesagt, die haben relativ gute Mechanismen, damit umzugehen. Aber wir bieten in der Justiz auch schon seit einigen Jahren Coaching an, also dass man solche Dinge auch verarbeiten kann.
Verarbeiten müssen es ja auch diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal vor Gericht sind, also nicht die Dauerstraftäter, sondern wie erleben Sie, ob das jetzt ein Angeklagter ist, ob das ein Zeuge ist, wie die Menschen dann so auf Sie, auf im Gericht reagieren?
Die sind häufig sehr aufgeregt, sagen dann, sie waren noch nie bei Gericht und so. Und aber das stellt sich dann sehr schnell ein, dass sie die Situation vergessen. Also wenn man eine hochstreitige Sache hat, dann wird die schmutzige Wäsche gewaschen, das, als ob man nicht dabei wäre.
Okay.
Ja, also im Zivilprozess meine ich
jetzt. Im Zivilprozess, ja. Man merkt ja wirklich, dass das Interesse das Großeste, das sehen wir an den Lesequoten in der Zeitung oder auch an den Zugriffszahlen bei Stimme.de. Jetzt gibt's ja unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Gerichte, die erlauben, dass man live aus dem Gerichtssaal berichtet, in sogenannten Live-Blogs. Das ist in Heilbronn nicht möglich. Warum?
Wir meinen, dass dadurch der Prozess beeinflusst wird und dass es nicht gut ist. Also denken Sie mal, die Zeugen müssen ja nacheinander vernommen werden und man lädt aber dann, damit man nicht in Zeitverzug kommt, schon mehrere Zeugen nacheinander. Und die sind dann schon da. Und wenn dann aus dem Sitzungssaal berichtet wurde, was der Vorzeuge sagt, dann kann der andere sich schon sozusagen vorbereiten. Und genau das will man nicht.
Und warum erlauben es dann andere? Sie sind ja sicherlich auch im Austausch mit anderen Präsidenten oder.
Also in Baden-Württemberg wäre mir das jetzt nicht gewahr, dass man das hier macht. Also ich weiß nicht.
Es gibt ja nochmal die Steigerung, wie man es ja im Ausland manchmal erlebt, dass es sogar live im Fernsehen berichtet wird. Sind Sie froh, dass das bei uns nicht der Fall ist?
Absolut. Also das ist schon so ohne Fernsehen ist die Situation belastend. Also da kommt kein vernünftiges Ergebnis mehr raus, unserer Meinung nach.
Jetzt sind im Augenblick natürlich jede Menge aktuelle Fälle, über die Sie natürlich im laufenden Verfahren nicht viel sagen können. Das ist ja völlig klar. Aber wenn man jetzt den Doppelmordprozess Kochendorf anschaut, dann sieht man ja auch, was da für ein riesiges Interesse ist. Macht das was so ganz allgemein mit so einem Prozessverfahren, wenn das Interesse so riesig ist? Haben wir ja auch beim Raser-Prozess ähnlich erlebt.
Das ist normal. Also solche spektakulären Vorfälle, die stoßen einfach auf Interesse. Sonst wären ja auch Krimis nicht so beliebt. Schauen Sie im Fernsehen und als Bücher.
Schauen Sie Krimis auch an, wenn Sie...
Ja.
Gerichtsshows auch?
Ich habe es irgendwie noch nie geschafft, zu meinen Arbeitszeiten mal eine zu sehen.
Wie tauscht man sich denn eigentlich unter den Richtern aus? Wie viele Richter haben Sie insgesamt?
Aktuell 47.
Aktuell 47. Ja. Sitzt man da dann auch, wie muss man sich das vorstellen jetzt, ganz laienhaft, sitzt man dann auch mal zusammen und tauscht sich über die jeweiligen Prozessverfahren aus?
Also da gibt es ganz verschiedene Formate. Das fachliche Format ist natürlich die Beratung. Also wenn im Spruchkörper in der Kammer entschieden wird, dann besprechen die Richter, die beteiligt sind, das natürlich sehr intensiv. Das muss sein. Mhm. Aber es gibt natürlich dann auch Kaffeerunden, wo man einfach auch mal so locker über einen Fall sprechen kann. Oder man fragt auch mal einen Kollegen, was meinst du denn zu diesem oder jenem Rechtsproblem? Und dann haben wir natürlich auch Dienstbesprechungen dann mit allen.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also ich meine, ich stelle mir das jetzt immer vor wie ein Schiedsrichter beim Fußball oder so. Ne? Da spricht man dann anschließend auch mal drüber, Mensch, die Abseitsentscheidung war falsch. Oder hier hast du jemandem die rote Karte gezeigt, hätte ich... ist bei Gelb belassen oder sonst irgendwas. Gibt es das da aus, dass man sagt, also ich fand jetzt das Urteil am Ende doch ein bisschen zu hart oder zu milde? Oder?
Nein,
nicht?
Das gibt es überhaupt nicht. Also, dass man einen Kollegen, also in einem Verfahren, wo man nicht selber beteiligt ist, irgendwie dann sagt, ich finde das Urteil nicht in Ordnung, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Das ist nicht, das würde ich als nicht in Ordnung betrachten. Dafür ist die Berufungsinstanz oder die sonstige höhere Instanz da. Und dass man in der Kammer hinterher dran zweifelt, habe ich auch noch nie erlebt, denn man berät und überlegt ja so lange, bis man sich absolut sicher ist.
Es gibt natürlich auch Richter, die haben ein bisschen höheren Publikumswirksamkeit und die stehen häufiger im Fokus wie vielleicht andere. Wie gehen die damit um? Also wenn man jetzt gerade sieht, in dem Raser-Prozess, da war es natürlich ganz offensichtlich ja auch diese Duelle zwischen Verteidigerin auf der einen Seite, dem Richter auf der anderen Seite.
Das müssen Sie den Kollegen selber fragen.
Aber ist Ihnen das dann manchmal zu viel Öffentlichkeit? Oder sagen Sie, nee, es ist eigentlich gut, dass über unsere Arbeit in dieser Art und Weise auch berichtet wird?
Darf ich die Aussage verweigern?
Dürfen Sie einmal.
Einmal, ist in Ordnung.
Gut. Schauen wir uns mal ein paar Zahlen an. Ja. Wenn man sich die Fallzahlen bei den Strafprozessen anschaut, dann steigen die ja. Allein 25 im ersten Halbjahr, wenn man das hochrechnet, um 90% im Vergleich zum Vorjahr. Wie geht das Gericht damit um, mit dieser Arbeitsbelastung bei annähernd gleicher Personalstärke?
Ja, also wir versuchen dann halt die Arbeit umzuverteilen und Richterinnen und Richter zu ermitteln, die noch Luft haben, Kammern zu ermitteln, die noch Luft haben, dass die das dann die eingehenden neuen Verfahren übernehmen. Wir haben eine sogenannte Hilfsschwurgerichtskammer, weil ja auch sehr viele Schwurgerichtsverfahren betroffen waren, neu eingerichtet, eben um eingehende Verfahren bearbeiten zu können. Aber man kommt natürlich ein Stück weit an seine Grenzen und ganz konkret dieses Jahr hat uns ja das Justizministerium dann auch geholfen und uns drei Richterinnen und Richter eben zusätzlich gegeben.
Komme ich nochmal ganz kurz zu der Hilfsschwurgerichtskammer. Ist das ein Provisorium oder wird das dann dauerhaft?
Nein, die ist nicht dauerhaft. Die ist nur vorübergehend, Da haben wir festgelegt, dass die Eingänge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bekommt. Also dass die originale Schwurgerichtskammer wieder Luft hat und dann wieder neue Verfahren aufnehmen kann. Dieser Zeitpunkt ist schon längstens vorbei.
Ja, wenn man sich die Schwurgerichtsverfahren anschaut, geht ja um Mord, versuchten Mord, Totschlag, versuchten Totschlag. Und man kann ja auch diese einzelnen Verfahren nicht auf die lange Bank schieben, weil ja Fristen eingehalten werden müssen. Und so eine Hauptverhandlung darf nie länger als 3 Wochen unterbrochen werden.
Sie sagen's.
Und klappt das immer? Und was, wenn es nicht klappt?
Das muss klappen.
Das muss klappen.
Ja. Wenn es nicht klappt, dann platzt das Verfahren und man muss wieder von vorne anfangen. Und im schlimmsten Fall werden die in Haft befindlichen Angeklagten dann in Freiheit entlassen.
Zumal ja die Hauptverhandlung spätestens 6 Monate nach Beginn der Untersuchungshaft ja dann gestartet werden müssen. Ne?
Nein, so kann man das nicht sagen. Also 6 Monate nach Beginn der Untersuchungshaft entscheidet das Oberlandesgericht darüber, ob die Untersuchungshaft fortdauern soll. Mhm. Das wird dann bejaht, wenn zum Beispiel die Ermittlungen besonders schwierig sind oder besonders umfangreich oder sonstige Gründe gibt. Was kein Grund ist, ist, dass zum Beispiel die Personalausstattung nicht ausreicht. Und deswegen ist unser Selbstverwaltungsgremium, das Präsidium, dem ich ja vorsitze, also als geborenes Mitglied, dann eben werden alle Anstrengungen unternommen, um irgendwie genügend Richterinnen und Richter bereitzustellen.
Das Landgericht hat ja auch Zivilrichter ins Strafrecht versetzt, um das durchzustehen.
Genau.
Können sich dadurch die Zivilprozesse dann verzögern oder verzögern die sich dann dadurch? Notgedrungen,
ja. Allerdings, ich meine, wir sind jetzt so viele Zivilrichterinnen und Zivilrichter, das ist unmerklich.
Okay.
Also Verzögerungen kommen dann eher durch Prozesslawinen oder sowas.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben vom Justizministerium 3 Richter zusätzlich bekommen. Wie viel bräuchten Sie denn insgesamt, wenn man jetzt so mal so den Wunschzettel, wir sind ja kurz vor Weihnachten, ausfüllen darf?
Also ich würde mal vermuten, wir sind im Moment auskömmlich besetzt. Und wenn ich auf das nächste Jahr schaue, da wird ja der Streitwert in den Zivilverfahren angepasst werden. So ist die Absicht, dass die Amtsgerichte dann nicht mehr für Streitigkeiten bis 5.000 Euro, sondern für 10.000 bis 10.000 Euro zuständig sein werden. Die letzte Anpassung war 1993. Und da wird schon ein nicht unerheblicher Teil von Zivilverfahren vom Landgericht ans Amtsgericht wandern.
Damit man wieder mehr Luft hat.
Mehr Luft, Fall. Genau.
Unterstützt die Politik eigentlich die Justiz ausreichend, die Gerichte, wenn ich jetzt mal schon ein bisschen reinblicke, im aufziehenden Landtagswahlkampf spielt das Thema eigentlich gar keine Rolle. Ne? Also da spielen alle möglichen Themen eine Rolle, aber dass irgendeiner sich mit dem Thema Justiz beschäftigt und keine Ahnung, Unterbesetzung oder sonst irgendetwas, das findet ja nicht statt. Registrieren Sie das auch so?
Eigentlich nicht, denn wir haben keine Unterbesetzung, jedenfalls nicht bei den Zivil- und Strafgerichten, denn schon in den letzten 2 Legislaturperioden hat sich der Landtag das Thema Pepsi 100 auf die Fahnen geschrieben. Also Pepsi ist das Personalbedarfsberechnungssystem der Justiz, das also bundesweit gilt. Und da haben wir so viele Neustellen bekommen, dass wir ungefähr 100% Ausstattung haben.
Also das reicht aus Ihrer Sicht, was die Politik hier macht?
Also mehr kann man eigentlich nicht fordern.
Gut. Gefordert wurde ja lange auch ein Neubau vom Landgericht.
Ja, immer noch.
Immer noch, aber jetzt kommt er ja.
Jetzt kommt er.
Wann rollen denn die Bagger an?
Die erste große Hürde, die wir noch nehmen müssen, ist der Haushaltsgesetzgeber, dass dieses Bauvorhaben, das ja also einen 3-stelligen Millionenbetrag letztlich kosten wird, voraussichtlich.
Was ist ein 3-stelliger Millionenbetrag?
Ja, oder sag mal, also schon viel. Ja, also nicht über 100, aber
so ungefähr.
Aber schon teuer. Also ein bedeutendes Vorhaben und das muss erst in den Haushalt eingestellt werden. Wir hoffen sehr, dass wir vielleicht den nächsten Haushalt erreichen können.
Hier im Land, im nächsten Haushalt. Das heißt also, dann dauert das ja aber schon noch ein Stück, bevor losgeht.
Also der Bagger kann dann losrollen, wenn der, also 2027, das wäre optimal, dass man dann damit anfängt zu bauen.
Warum ist denn der Neubau so wichtig?
Wir haben zum Beispiel viel zu wenig Sitzungssäle und vor allen Dingen auch viel zu kleine. Das Gerichtsgebäude, in dem wir sind, das ja auch sehr schön ist, ist ein Nachkriegsbau, da war die Welt noch eine andere. Und wir haben jetzt 2 Verfahren gegen 10 Angeklagte, die wir in unserem größten Sitzungssaal nicht unterbringen und deswegen in Stammheim im Prozessgebäude verhandeln müssen.
Wie muss man sich das organisatorisch vorstellen, wenn das dann nach Stammheim verlegt wird?
Also da werden die Angeklagten dort vorgefahren, die Richter fahren dorthin, die Protokollführer fahren dorthin, die Wachtmeister fahren dorthin. Wir werden natürlich sehr stark auch von Stuttgart unterstützt, von anderen Wachtmeistereien. Aber es ist ein irrwitziger Aufwand. Also wenn man das im eigenen Haus hat, ist es wesentlich einfacher.
Jetzt soll das ja ein richtig schönes Gebäude werden aus Holz.
Ja.
Hat man ja jetzt im Gemeinderat auch gesehen. Auf was können sich die Mitarbeiter denn freuen? Ne? Also Vorfreude ist ja schon mal die schönste Freude. Was wird es denn dann geben? Kantine, Cafeteria, Tiefgarage für alle vielleicht? Ne?
Nichts davon.
Nichts davon.
Nee, aber worüber wir uns freuen können, ist dann, dass das Landgericht wieder unter einem Dach ist. Denn neben den fehlenden Sitzungssälen muss man sehen, dass wir auf ganz viele Standorte in der Stadt verteilt sind. Wir haben 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht unmittelbar eben am Prozessgeschehen teilnehmen, sondern mehr Backstage arbeiten, um das mal ein bisschen flockig auszudrücken. Die sind in einer anderen Unterbringung, eine Viertelstunde zu Fuß. Unsere Unterrichtsräume für die Referendare sind beim Bahnhof. Teil unserer Wachtmeister ist extra untergebracht. Mhm. Und wenn man dann wieder in einem Gebäude ist, macht es die Zusammenarbeit einfach leichter.
Das heutige Gerichtsgebäude hat 6 Zellen für die Angeklagten. Ist das richtig? Reicht das überhaupt aus, wenn es mehr gibt? Also was machen Sie dann mit den anderen?
Also das Amtsgericht hat ja auch noch Zellen. Also wir arbeiten da zusammen, aber im Moment ist es nicht so angenehm.
Das ist konkret.
Also ich meine, wir haben zum Teil, dass sie schon in den Bussen von der Vollzugsanstalt ihre Pausen verbringen mussten. Wir haben jetzt so Busse, wo bei Demonstrationen oder so jemand mal verhaftet wird und aufbewahrt wird, bis er aufs Revier gebracht wird.
Da bleibt dann in dem Bus praktisch, das sind ja auch
Ja, da sind so kleine Zellen so drin, genau.
Okay.
Also ich bin mal Probe gesessen. Und? Ich bin ja eine kleine Frau, also Sie würden sich schwer tun.
Ich möchte auch nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen.
Guter Vorsatz.
Wie wird es dann in dem neuen Gebäude sein? Wie viele Zellen sind dann dort vorgesehen?
Genug?
Das ist die zweite Stufe. Ich verweigere die Aussage. Garage. Wir haben es angesprochen, Mitarbeiterzufriedenheit ist ja ein ganz großes Thema in vielerlei Hinsicht. Da kommen wir jetzt auch gleich zum Homeoffice und zu den Möglichkeiten, die Mitarbeiter haben. Wir sind in der Innenstadt in Heilbronn, das merken wir ja auch als Heilbronner Stimme. Parkmöglichkeiten für Ihre Mitarbeiter, gibt es da was?
Also wir haben ja den großen Justizparkplatz, der wäre eigentlich relativ ausreichend gewesen, dass also Leute zumindest, die länger bei Gericht sind, dann da einen Parkplatz finden. Aber Sie merken, ich spreche im Konjunktiv der Vergangenheit. Im Moment ist da die Baustelle des Amtsgerichts drauf. Ja? Und wir mussten in einem schmerzlichen Prozess die zugewiesenen Parkplätze drastisch reduzieren auf diejenigen, also nehmen Sie zum Beispiel Menschen, die Kinder betreuen müssen und dann halt vielleicht mal plötzlich wegfahren, ja. Die waren dann vorrangig. Also wir haben da ein Vergabesystem entwickelt.
Ja gut, hoffen wir mal, dass sich das vielleicht beim künftig auch ein bisschen ändern wird. Ja. Was sich auch ein Thema ist, was wir auch immer wieder angesprochen werden, wie sieht es denn eigentlich mit der Sicherheit von Strafrichtern auf dem Weg von der Arbeit und zum privaten Bereich aus? Müssen die geschützt werden oder wie ist da das Prozedere?
Also wir gehen davon aus, wenn wir nicht Hinweise von der Polizei bekommen, dass da kein Problem besteht. ich habe ja lange beim Oberlandesgericht gearbeitet in den Staatsschutzverfahren. Da ist es noch mal stärker ein Thema. Da kam das schon vor und da werden dann unter Umständen Sicherungsmaßnahmen ergriffen, also die Wohnung umgebaut. Und wenn jemand wirklich ganz konkret gefährdet ist, also das ist dann ganz fürchterlich. Also da kann man nur sagen, das will man dann nicht wissen. Aber mir ist nichts bekannt, dass es bei uns ein Problem wäre.
Okay.
Aber es gibt keine absolute Sicherheit.
Ja. Es gibt sicherlich auch die psychologische Gefährdung von Mitarbeitern. Sie haben das gerade vorhin schon mal angesprochen. Was kann man denn tun, wenn man sich so mit belastenden Verfahren beschäftigen muss? Wie sieht so eine Betreuung und eine psychologische Hilfe aus?
Das sind dann eben besonders geschulte Coaches, zum Beispiel Psychologen. Also da wird dann praktisch ein Matching betrieben. Also wer ist der Richtige für diese Problematik?
Okay.
Und die besprechen das dann eben. Ich muss aber gestehen, es ist mir nicht bekannt, dass es tatsächlich schon mal so bei uns im Gericht in Anspruch genommen worden ist. Die Richterinnen und Richter kommen dann doch irgendwie mit ihrer professionellen Distanz mit den Verfahren zurecht.
Okay. In Anspruch nehmen kann man ja auch die Homeoffice-Regelung, nehme ich mal an. Wie sieht denn die bei Ihnen aus? Darf man das frei entscheiden? Gibt es ein paar Tage? Wie ist die Ausstattung?
Also seit wir arbeiten mit der E-Akte, elektronischen Verfahrensakte, das macht es natürlich sehr viel einfacher, als Papierakten durch die Gegend zu bringen. Richterinnen und Richter haben schon immer Homeoffice gemacht, denn Richterinnen und Richter sind persönlich unabhängig. Die entscheiden selbst, wann und wo und wie sie arbeiten. Also da hat sich allenfalls die Art des Arbeitens geändert. Wer aber jetzt Homeoffice machen kann, sind zum Beispiel eben die Sekretärinnen und Sekretäre, also die sogenannten Geschäftsstellen. Die dürfen nach einer Landesregelung 2 Tage die Woche Homeoffice machen. Also da, wo andere Arbeitgeber wieder hinwollen, da sind wir von Anfang an.
Okay. Und die nehmen dann das Laptop mit nach Hause, so ganz konkret. Ich habe jetzt aber schon von Mitarbeitern gehört, der Bildschirm ist so ein bisschen klein und sie müssen sich einen zusätzlichen Monitor noch anschaffen.
Das ist richtig, ja.
Ist das eigentlich sinnvoll oder kann man das nicht den Mitarbeitern stellen?
Der Haushaltsgesetzgeber sieht es nicht vor.
Gut, okay. Weil natürlich sehen wir ja auch, ist was anderes, ob man auf einem großen Monitor arbeitet oder ob man auf einem kleinen Bildschirm arbeiten muss. Es gibt ja generell ein Nachwuchsproblem, wenn man sich das mal anschaut. Die Bezahlung im europäischen Vergleich ist ja nicht gerade
üppig,
so kann man sagen. Die EU hat ja Deutschland schon seit Jahren aufgefordert, die Richterbesoldung zu erhöhen.
Ja.
Passiert ist, glaube ich, wenig bis nichts. Warum?
Ich vermute, also es ist natürlich immer ein drängendes Thema, auch bei uns Präsidentinnen und Präsidenten. Wir spüren das ganz deutlich. Aber ich vermute, dass im Land dann die Haltung wäre, wenn wir den Richterinnen und Richtern mehr Gehalt bezahlen, dann müssen wir andere Berufsgruppen, die in der Sicht des Landes genauso wichtig sind, eben auch mehr Gehalt geben und dann wird es unbezahlbar.
Aber es ist natürlich auch ein bisschen unschön, wenn der Richterverein Musterklagen führt wegen geringer Besoldung. Das ist ja dann auch für den Arbeitgeber nicht unbedingt eine positive Geschichte. Ne? Auch was die Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen dann angeht.
Ich kann Ihnen aber nur sagen, also wer fürs Geld arbeitet bei uns, der ist falsch. Also man muss für die Sache arbeiten und das Gehalt halt als die Möglichkeit verstehen, dass man sein gutes Auskommen hat. Aber wer wirklich also sagt, ich möchte jetzt viel Geld verdienen, der ist bei uns falsch. Ich habe mir als Berufsanfängerin mal ausgerechnet, wie viele Arbeitsstunden ich reingebe und was ich an Gehalt rauskriege und habe gedacht, als Putzfrau wäre ich wirtschaftlich besser gestellt.
Also viel Idealismus
bei Richtern? Ja, absolut. Viel Verantwortungsgefühl, viel Idealismus für die Gesellschaft.
Merkt man das auch? Wir haben auch mal schon mal darüber berichtet, dass ein Richter krank zur Sitzung gekommen ist, dass der Idealismus auch schon so weit geht, was man dann vielleicht trotz gesundheitlicher Belastung, vielleicht auch wegen den Fristen oder sonst was?
Genau der Fall, den wir vorhin entwickelt haben. Wenn er jetzt Also ich meine, es gibt Möglichkeiten, dann zu unterbrechen, wenn er krank ist, aber es besteht die Gefahr, dass alles das, was man schon verhandelt hat, dann umsonst ist und man wieder auf Anfang gestellt ist und der nächste Fall droht ja schon wieder.
Es sind ja nicht nur die Richter, die auftreten vor Gericht, sondern auch die Schöffen.
Ja.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Das sind ja nun zunächst mal Menschen wie du und ich, die wenig Justizerfahrung, juristische Erfahrung haben. Wie begleitet man die? Scheidet da auch mal jemand aus, weil er vielleicht so gänzlich ungeeignet ist? Oder wie muss man sich das vorstellen, das Prozedere mit den Schöffen?
Die Schöffen werden ja gewählt. Also wir hoffen, dass sie geeignet sind. Und wir haben jetzt eigentlich auch nicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist der Blick des Volkes auf das Strafverfahren. Und wenn ich schon auf Veranstaltungen dann mit Leuten spreche, dann höre ich, ich war Schöffe oder ich bin Schöffe. Und das ist was unglaublich Wichtiges für die Menschen, die sich diesem Ehrenamt eben widmen. Und ich sehe einen Vorteil darin, dass sie eben auch unsere Arbeit in die Gesellschaft tragen.
Welchen anderen Blick können solche Schöffen auf so ein Verfahren geben, wenn sie sagen, okay, sie kommen jetzt direkt aus dem Volk, sehen das vielleicht ein bisschen anders, wie ein Richter, der Tag für Tag mit solchen Fällen konfrontiert ist?
Es wird jedenfalls eine Diskussion angeregt. Die Beratung ist ja geheim, deswegen, wir wissen das dann auch nicht.
Ja, schade, wären wir mal gern dabei. Ne?
Ja.
Was allerdings auch auffällt, dass bei den Hauptverhandlungen vor den Strafgerichtskammern sehr häufig Dolmetscher geladen sind.
Ja.
Hat das extrem zugenommen? Oder ist das ein...
Also die Gerichtssprache ist Deutsch. Mhm. Wir sind eine internationale Gesellschaft. Und wer nicht als Erstsprache Deutsch hat, wird sich mit unserer Gerichtssprache, also die ja nochmal anders ist als das, was Sie sprechen, also mit den ganzen Fachausdrücken, wahrscheinlich schwer tun. Und da ist es einfach verständlich, dass man dann eben einen Dolmetscher zu Hilfe haben möchte. Die Gesellschaft ist globalisiert, wenn Sie einen Verkehrsunfall haben. Und da ist ein Lastwagenfahrer aus, was weiß ich, Polen, Rumänien oder sonst irgendwas und der verursacht hier einen Unfall, dann oder ist an einem Unfall beteiligt, dann braucht er selbstverständlich einen Dolmetscher.
Gibt es da genügend,
die
das machen?
Ja.
Also da gibt es keine Probleme, dass das deswegen die Fristen...
Wäre mir nicht bekannt, nein.
Was natürlich auch eine Herausforderung ist, ist natürlich Bürokratie und Digitalisierung. Ein Dauerbrenner, ein Lieblingsthema. Stimmt es eigentlich, dass Sie zum Teil, Sie haben jetzt gerade die elektronische Akte angesprochen, aber dass Sie auch noch aufs Faxgerät zurückgreifen bei der Übermittlung von Dokumenten? Gibt es noch welche bei Gericht?
Ja, es gibt noch Faxgeräte, ja.
Ja.
Ja, also ich weiß es zum Beispiel von unserer Strafvollstreckungsabteilung, wenn die eben mit den Justizvollzugsanstalten kommunizieren und dann ganz schnell eine Entscheidung dorthin bringen wollen, dass die dann das Fax nutzen. Aber durch den elektronischen Rechtsverkehr nimmt die Bedeutung jetzt ab.
Wie muss man sich das mit der elektronischen Akte vorstellen? Was ist bei der anders wie bei einer ganz normalen haptischen Akte? Weniger, mehr oder?
Also die Schriftsätze und die Dinge, die sind natürlich alle gleich, aber es ist halt nicht mehr in Papier, sondern es sind Dokumente im Computer. Also man liest am Bildschirm. Die Arbeitsplatzbrillen haben sehr zugenommen. Okay. Und wenn Stromausfall ist, hat man ein Problem.
Ja.
Aber man bearbeitet es ansonsten sehr ähnlich wie die Papierakte.
Ich habe auch eine Leserfrage. Wir haben ja unsere Leser auch aufgefordert, Fragen zu stellen. Er beschwert sich, dass man oftmals vergeblich versucht, jemanden beim Landgericht telefonisch zu erreichen. Manchmal klappt das über Tage nicht, weil die Sekretärinnen als Protokollführer eingesetzt werden. Ist es tatsächlich so der Fall, dass es diese Probleme gibt? Oder geben kann?
Es kann die Probleme geben, da arbeiten wir dran und es ist auf jeden Fall auch richtig. Also gerade die Geschäftsstellen im Straf, die sind wirklich tagelang in der Sitzung und auch zum Teil aus der Zivilabteilung, dass sie dort aushelfen müssen. wir sind wieder dabei, das Strafverfahren muss vorangehen. Auch der Protokollführer muss dabei sein, sonst platzt es auch.
Ein weiteres Thema ist sicherlich Sicherheit am Gericht. Man wird ja da untersucht, wie am Flughafen, wenn man durch eine Schleuse geht, habe ich mir zumindest sagen lassen. Mhm. Was findet man denn da alles so bei diesen? Alles?
Alles. Also Sie glauben nicht, was die, also ich meine, dass man auch Rauschgift zum Gericht mitbringt, dass man also alle möglichen Messer findet und ja, wundert sich, ja.
Was passiert dann, wenn jemand, der ist ja dann gleich irgendwie dran, oder? Also wenn jemand hier mit Rauschgift ins Gericht reinmarschiert.
Also mittlerweile, oder? Die kleinen Mengen sind ja erlaubt. Ja. Deswegen machen wir da nichts und wir geben uns nicht mehr auf dieses schmale Brett und ansonsten die Dinge, die nicht mit in den Sitzungssaal genommen werden dürfen, die werden dann halt eingeschlossen. Da stehen dann diese ganzen kleinen Schränke und werden dann am Ende wieder ausgehändigt.
Mhm. Sind die Sicherheitskontrollen auch ohne Hilfe der Polizei noch durchführbar bei dem, was alles heutzutage so gefordert wird?
Also für die normalen Situationen ja. Das sind nur die Ausnahmeprozesse eben mit vielen gefährlichen Beteiligten.
Mhm. Ich habe noch eine weitere Leserfrage. Richter sind ja weisungsunabhängig. Das heißt, sie können Fälle so bearbeiten, wie sie es für richtig halten. Manche arbeiten tiefgründiger und genauer, andere oberflächlicher und schneller. Wie kann man da als Präsidentin die Kontrolle behalten?
Okay. Schwierige Frage. Also Richter sind persönlich und sachlich unabhängig, das ist richtig, aber sie sind natürlich an Gesetz und Recht gebunden. Also so irgendwie ins Blaue hinein arbeiten geht nicht. Aber ich kann tatsächlich nicht irgendwie inhaltlich irgendetwas bewerten. Ja, das ist richterliche Unabhängigkeit, dafür gibt es ja das Rechtsmittel. Mhm. Wenn das also nicht gut genug ist, dann muss die übergeordnete Instanz das eben richten. Aber wir schauen natürlich drauf, dass die Verfahren betrieben werden. Also wenn ein Verfahren monatelang nicht vorangeht und es gibt nicht gute Gründe dafür, dann wird das beanstandet im Wege der Dienstaufsicht.
Das ist dann Ihre Aufgabe, dass Sie sagen, warum geht es nicht voran?
Ja, und was kann man denn machen, dass der Präsident des Oberlandesgerichts. Ja.
Schön, dass Sie da die Übersicht und Kontrolle behalten und schön, dass Sie auch heute uns mehr als 30 Minuten Rede und Antwort gestanden haben und nur einmal die Aussage verweigert haben. Aber ich glaube, wir haben insgesamt viel Neues erfahren. Danke, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben.
Dankeschön, Herr Ehr.
Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen bei Ihnen und wir machen natürlich weiter mit Ohne Ausrede. Und im Newsletter aus der Chefredaktion können Sie dann auch erfahren, wen wir als nächsten Gast hier einplanen. Ich kann schon mal verraten, das wird dann ein Schauspieler sein, der dann hier bei uns in der Skybar Rede und Antwort stehen wird. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gut informiert und bis zum nächsten Mal.